Dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Ich möchte schon mal vorab sagen.
Was denn?
Dass mein
Stuhl knarzt.
Ja.
Ja, toll. Jetzt, wo ich es vormachen will, knarzt er nicht. Ah.
Aha.
Toll. Meiner knarzt nämlich eigentlich auch ein bisschen, aber jetzt. Ah, da war's.
Ich weiß auch gar nicht, ob man die dann. ob man die ölen kann oder so.
Ja, wie geht's dir? Guten Morgen.
Guten Morgen. Gut geht's mir. Wie geht's dir? Ich bin noch ein bisschen. Nicht müde, aber. Wenn man halt aufwacht, ist man so, nee.
Knatschig, so ja. Wie dein Stuhl.
Genau.
ja, ich auch. Mama.
So.
Frohes Tacheles
neues
direkt.
Jahr. Ist ein bisschen weird, weil wir ja schon eine Folge aufgenommen haben. Aber es ist die erste Folge im neuen Jahr
ja.
Von uns beiden.
Genau. Ich war auch am Samstag im Theater. Und da war es ja dann auch schon der 22. oder so. Und die haben auch noch ein frohes neues Jahr rückblickend gewünscht.
Wie lange wünscht man ein frohes neues Jahr? Letztens habe ich jemanden sagen hören, der hat irgendwie gesagt, er macht es so bis Juli. Das fand ich witzig.
Naja, die Frage ist halt, ne, wenn du die ganzen Leute bis dahin nicht gesehen hast.
Eben. Ach, aber egal. Darum soll es heute auch gehen, ums neue Jahr. Es ist ja ein spannendes Jahr, sollte es eigentlich werden. Schauen wir mal.
Es wird auch ein spannendes Jahr.
Ja, aber erstmal machen wir die Kategorie.
Genau. Und Leute, falls es euch interessiert, unsere Silvester waren gut, unsere Weihnachts waren gut.
Ah ja, stimmt. Ja,
alles well. Aber wir haben uns gedacht, das machen wir jetzt nicht mehr, weil ist ja jetzt schon ein paar Tage her, nech?
Genau.
Ist aber auch, weißt du,
ist es abgehakt. Das letzte Jahr ist rum. Ja, das ist jetzt, damit sind wir fertig.
Genau. Muss nicht mehr wiederkommen.
Blicken jetzt nur noch positiv in die Zukunft.
Genau.
Und schwelgen nicht in der Vergangenheit.
Ja. Wobei meine Erwachsenengeschichte aus dem vergangenen Jahr ist.
Meine ist sogar aus diesem. Oder? Ja, doch, tatsächlich.
Na, dann leg doch mal los.
Nee, du musst ja loslegen, weil deine ist ja vergangener.
Ja, das stimmt natürlich. Ich dachte, wir gehen mal jetzt ein bisschen hier, ne? durch den Monsun, gegen den Strom.
Du weißt ja, Lotti, dass ich sowas gar nicht gut kann. Gegen die Regeln. Oh.
Das stimmt. Ja, meine ereignete sich schon im November. Anfang November. Ich weiß gar nicht, wieso ich die noch nicht erzählt habe, weil eigentlich war sie enorm witzig und erwachsend. Und zwar war es so, dass wir... Mein Mitbewohner ist 25 geworden und hat zusammen, aber schon im Juli, und hat zusammen mit seinem Freund von zu Hause Geburtstag gefeiert. Und die wohnen auf dem Land. Und irgendwo in Niedersachsen, und die good friends that we are, sind wir in Frankfurt mit Autos losgefahren und sind nach Niedersachsen gescootet. Durch die Kasseler Berge. Und wir waren, in meinem Auto saßen, also das ist ja nicht mein Auto, aber die Gruppe, mit der ich gefahren bin, wir waren 5 Leute in einem Mitsubishi Star, und der Mitsubishi Star hat er genau 5 Sitze. So, vorne sitzt ein Leistungssport-Handballer, der ungefähr 2 Meter groß ist. Und der Rest, so, ne, wir sind ja jetzt irgendwie keine großen, riesigen Menschen, aber... 5 junge Erwachsene in so einem Mitsubishi. Das macht sich schon bemerkbar. Und dann noch, oh mein Gott, durch die Kasseler Berge und hier die ganzen Hügel und über Stock und über Stein. Naja, auf jeden Fall sind wir halt losgefahren, und es hieß schon immer, ja, das Auto, das ist ein bisschen ruckelig, und die Kupplung, die hat ein paar kleine Macken, aber wir schaffen das schon. Und ich habe mir auch überhaupt gar keine Platte darüber gemacht, dass wir ja zu 5 in einem kleinen Auto sitzen, weil ich weiß nicht, aber das war mir irgendwie nie... habe ich daran gezweifelt, dass, wenn 5 Sitze im Auto sind, das Auto vielleicht bei 4 Personen und Gepäck schon sagt, Brudis, das ist anstrengend. Naja, auf jeden Fall, auf der Hinfahrt war alles tutti. Mein anderer Mitbewohner, der hat ab und zu das Auto so, der war Beifahrer auf der Hinfahrt, und der hat das Auto so ab und zu getätschelt, wenn es irgendwie am Berg ein bisschen langsamer wurde. Aber es war alles in Ordnung. Und auf jeden Fall war es dann so, dass wir natürlich, es war eine Party, das heißt, wir haben alle ein bisschen was getrunken, aber ich dachte mir schon so gegen 12 so, ich höre jetzt mal besser auf, wir müssen ja morgen auch irgendwie zurückkommen. Auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Morgen die erste Tour gemacht und ich bin ja auch eine grobmotorische Person und mit der Kupplung bin ich nicht ganz so vertraut immer, aber es hat funktioniert. Aber was man auch dazu sagen muss, wir mussten halt durch Berge. Also es ist schon was anderes irgendwie mit einem Kuppelauto durch Landschaften, bergige Landschaften zu fahren, als jetzt, keine Ahnung, durchs Berliner Stadtgebiet oder durchs Frankfurter Stadtgebiet. Und dann, keine Ahnung, musste ich mich erstmal an diese Kupplung gewöhnen. Und mein Beifahrer war, ich nenne ihn mal Dennis. Und Dennis ist nämlich auch der große 2-Meter-Handballer gewesen, der auch für das Auto verantwortlich war. Und Dennis studiert Lehramt und macht jetzt auch schon sein Referendariat und ist 29 und eigentlich eine total ruhe Lehrerperson. Und hat mir dann auch ganz ruhig erklärt, war so, ja, du musst ein bisschen mehr Gas geben und die Kupplung langsam kommen lassen. Und irgendwann hatte ich den Dreh auch raus, nachdem wir da ein bisschen so durch die Berge geholpert sind. Und dann war eigentlich alles okay, wir waren auf der Autobahn, everything was fine. Kommen wir an den ersten Kasseler Berg und ich gebe Gas und es passiert nicht so richtig was. Und Dennis sagt ganz ruhig, aber doch mit ein bisschen Druck in der Stimme so zu mir, so, lass dich nicht so viel Gas geben, nicht so viel Gas geben. Und ich so, ja, morgen muss man das Auto hier den Berg hoch. Und wir sitzen zu fünft in diesem Mitsubishi Star und er wird irgendwie immer langsamer und er kommt den Berg nicht richtig hoch. Und dann sind wir in so eine, ich weiß gar nicht genau, also das war nicht der Standstreifen, sondern doch, eigentlich standen wir auf dem Standstreifen, weil ich so war, Leute, ich kann nicht so, ich krieg's nicht hin. Und dann sind wir rausgefahren und Dennis so, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Und dann standen wir da halt. Dann haben wir Plätze getauscht und dann ist Dennis losgefahren. Und wir standen ja noch am Berg und Dennis hat es auch nicht geschafft, das Auto hochzukriegen. Und ich sagte, da war eine Luft im Auto, das war unangenehm. Und ich dachte direkt so, oh mein Gott, ich habe das Auto zerstört. Und was nämlich noch dazu kam, war, dass wir früh losgefahren sind bei meinem Mitbewohner, nachdem wir die ganze Nacht gefeiert haben, weil Dennis noch ein Handballspiel hatte und ich noch meine Uni-Abgabe fertig machen musste für Montag. Und dann standen wir da halt in den Kasseler Bergen und haben dieses Auto nicht die Kasseler Berge hochbekommen, geschweige denn runter. Die Kupplung war komplett durch. So, dann saßen wir da drin, haben irgendwie überlegt, okay, was machen wir jetzt? Dennis hat als erstes seinen Trainer angerufen und war so, yo, ich bin irgendwo bei Kassel. I don't think, dass ich es zum Spiel schaffe. Und wir stehen also auf diesem Standstreifen und niemand von uns ist ADAC-Mitglied. Und dann dachten wir aber so, okay, dann rufen wir mal trotzdem den ADAC an. Eine Person war mit dem ADAC in der Leitung, in der Warteschlange und die andere Person mit der Versicherung, bei der das Auto irgendwie war. Und du musst dir vorstellen, es war halt alles an einem Sonntagnachmittag. Und an einem Sonntagnachmittag funktionierte ungefähr nichts in Deutschland. Wir stehen also da und ich war nicht am Telefon und habe hinten rausgeguckt wie so ein trauriges Kind. Und dann kommt auf einmal so ein ADAC-Auto und das sieht uns und kommt von der ganz linken Spur richtig smooth rübergezogen, also fast im 90-Grad-Winkel, fährt es so auf den Standstreifen, stellt sich so vor uns. Heraus tritt ein Mann mit so einer Igel-Haarschnitt-Frisur und halt so ADAC-Montur, Engelbert-Strauß-Schuhen.
Noch ein Ingo.
Und sagt so, halt wirklich, Lilith. Und sagt so, hey, was ist denn hier los? So, und irgendjemand ich weiß gar nicht mehr genau, wer ist mit dem ADAC in der Leitung und sagt, ach, hier ist gerade jemand vom ADAC, dann legen wir mal auf. Ding ist aber, dass dieser Typ, er hieß Kotwalski mit Nachnamen. Ich weiß seinen Vornamen nicht, aber es ist auf jeden Fall ein gelber Engel gewesen. Der kam halt einfach, weil er uns gesehen hat und so war so, ach, vielleicht brauchen die mal ein bisschen Hilfe. Niemand hat ihn gerufen. Er war eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Unfall hin, aber hat uns halt gesehen und war so, da ich hab Bock drauf, den helfe ich.
Die anderen können warten.
Genau. So, dann hatte er uns kurzen Prozess gemacht, war so, okay, schlepp euch jetzt ab, ich bringe euch dahin zu diesem eigentlichen Rasthof, wo ich meinen Termin habe, da ist ein Burger King, da könnt ihr euch besprechen, was ihr jetzt als nächstes macht. So, aber dann seid ihr erstmal runter von der Autobahn. Schließt er uns das da alles an mit dem Abschleppseil und so. Dann fahren wir also locker so 10 Kilometer oder so mit diesem Abschlepper, kommen an diesem Rasthof an. Dennis steigt aus dem Auto und wird weggezogen von einem älteren Mann, der sagt, komm, ich fahr dich nach Frankfurt. Und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber das hat Dennis danach erzählt. Und schon wieder dieser ADAC-Mann, weil der ältere Mann, der dann versucht hat wegzuziehen, wie gesagt, dann ist es halt 2 Meter großer Handballer, der war so, nein, ich möchte nicht mit dir mitgehen. Und dann hat Kotwalski hat davon irgendwie Wind bekommen. Und erst dann bin ich wieder in diese Situation eingestiegen, weil ich davor so war, so, the fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann stellte sich heraus, dass dieser Mann, der hatte auch so einen weißen Lieferwagen und alles war einfach dodgy an dem. Und der so, ja, ich bringe die jungen Leute nach Frankfurt. Und Kotwalski so, die jungen Leute, die müssen ja erstmal wissen, was ist eigentlich hier ihre Intention? Wieso sind sie denn jetzt genau hier? Ich habe sie ja schon gesehen. Sie sind uns die ganze Zeit hinterhergefahren. Ich würde den jungen Leuten jetzt raten, ich meine, das müssen die jungen Leute natürlich ganz allein für sich entscheiden, aber ich würde den jungen Leuten jetzt mal raten, sie zu fragen, haben sie ein Gewerbe? Dürfen sie die überhaupt mitnehmen? Dann hat er ihm richtig lang vorgerechnet, wie irgendwie jetzt die Rechtslage wäre. Und der Typ aus dem weißen Lieferwagen so, nein, ich will die einfach für 50 Euro mitnehmen nach Frankfurt. Und dann war Kowalski so, ja, und wer garantiert denn das mit den 50 Euro? Stellen Sie da jetzt eine Rechnung aus, bla bla bla. Und Bottomline war, niemand von uns wollte mit dem Typen mitfahren, aber der war so penetrant und dieser ADAC-Mann hat uns once again gerettet. So, dann wir wieder auf diesem Rasthof.
Wie lange ist diese Story?
Erstmal zu Burger King, lange. Erstmal zu Burger King, haben uns was zu essen geholt. Währenddessen hat Kotwalski das andere Auto gefixt. Dann kam er zu uns und war so, und Leute, wie sieht's aus? Und dann hat er mit der Versicherung telefoniert. Der ADAC-Mann hat mit einer anderen Versicherung telefoniert und der Versicherungsfrau erklärt, was genau sie jetzt eigentlich für uns tun soll. Was dann wiederum bei der Versicherung für Verwirrung gesagt hat. Naja, irgendwann ist Kotwalski gegangen. Die Sache war geklärt, dass wir aus Melsungen, das Auto, was bei Kassel ist, das Auto abgeschleppt wird nach Frankfurt. Und wir müssen jetzt aber irgendwie von Melsungen an einem Sonntag wieder zurück nach Frankfurt kommen. Dann sind wir mit der Bahn gefahren. So, dann kam das nächste Ding. Wir mussten mit einem Großraumtaxi abgeholt werden, weil wir hatten ja auch noch Gepäck. Mussten wir abgeholt werden von einem Großraumtaxi, was uns dann zum nächsten Bahnhof gefahren hat, von wo der ICE irgendwo hingefahren ist. Nicht direkt nach Frankfurt, aber so. Und dann kommt dieses Großraumtaxi an und vorne sitzt ein Mann drinne, der ganz alt und relativ dick war. Also so ein ganz gemütlicher Taxifahrer. Und die Svenja, die Freundin von Dennis, reißt die Tür auf und ist so, wir müssen ganz schnell zum Bahnhof, weil wir mussten ja die ganze Zeit noch quasi, hatten wir noch Dennis' Spiel im Kopf, weil der nach Frankfurt musste zum Handballspielen. Sie reißt die Tür auf, sagt, wir müssen ganz schnell los. Und der Taxifahrer so, ja, dann beeilt euch auch mal. Und dann scootet der los mit 80 Sachen über die huckelige Landstraße. Und der so richtig, also das Auto war richtig laut und der Taxifahrer auch so richtig laut so, wann fährt der Zug? Dennis wieder ganz ruhig so, ja, in 15 Minuten, aber es wäre schön, wenn wir überhaupt ankommen. Weil Lilith wirklich wieder mal in Gefahren ist, so ein falscher Lenkrad-Move und wirklich, wir hatten einen ganz bösen Unfall gebaut. So. Und dann, genau, sind wir in der Ortschaft. In der Ortschaft fährt er mit so 70, da darfst du eigentlich nur 50 fahren. Auf einmal klingelt das Handy. Und es war nicht irgendein Handy-Klingelton, sondern es waren Kirchglocken. Und diese Kirchglocken haben locker so 30 Sekunden geläutet. Und du musst dir vorstellen, der Mann hat eine Hand am wir fahren da immer noch mit 70 Sachen durch die Ortschaft. Er hat eine Hand am Lenkrad, die andere am Handy und er guckt immer so abwechselnd auf sein Handy und auf die Straße und halt wirklich über Stock und über Stein, weil die Straße so schlecht war. Irgendwann geht er auf jeden Fall an dieses kirchglockige Handy und ist so, hallo Schatz, und telefoniert dann erstmal mit seiner Frau, die gerne wissen möchte, wann er denn bitte zum Armut wieder da ist. Und dann kommen wir mit quietschenden Reifen am Bahnhof an, steigen aus und dann war Ruhe. Weil dann sind wir nach Frankfurt gekommen. Dennis hat es im Endeffekt auch noch zu seinem Spiel geschafft. Aber es war einfach alles sehr stressig. Und gleichzeitig haben wir uns danach aber alle richtig auf die Schulter geklopft, weil wir so ruhig geblieben sind und weil wir so waren, ja, in so einer stressigen Situation bringt es auch überhaupt nichts, jetzt irgendwie schlechte Laune zu haben. Und ja, dann war es vorbei. Und irgendwie wurde das Auto dann wieder abgeschleppt nach Frankfurt und wir haben uns dann alle noch mal ganz lange darüber unterhalten und irgendwann kam auch raus, dass nicht ich die Kupplung kaputt gemacht habe, sondern dass die Kupplung natürlich schon vorher kaputt war.
Aber ja. Ich habe Fragen. Wer war jetzt dieser Mann in dem weißen Van?
Der Mann in dem weißen Van, das hat Kotwalski nämlich uns auch das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen, weil nämlich der Abschied von Kudwalski, der war nämlich auch sehr emotional. Der stand da halt nämlich, ich glaube, der fand es auch ganz cool irgendwie, dass wir da so junge Leute sind, die irgendwie alle nicht so richtig einen Plan haben. Und nachdem er mit der Versicherung geredet hat und quasi alles eingetütet war, dass das Auto jetzt abgeschleppt wird und dass es die Versicherung übernimmt, war Sven ja ganz emotional und ist ihm auch fast um den Hals gefallen und hat halt auch ein bisschen angefangen zu weinen, weil der ganze Stress von ihr abfiel. Und ich glaube, dieser ADAC-Mann war so überfordert mit diesen Gefühlen. Der stand dann da halt so und ist auch so ein bisschen zurückgewichen. War so, ja, du, ist doch gar kein Problem, ist mein Job und so. Und wir waren auch so, Bro, eigentlich ist es nicht dein Job, weil niemand von uns ist ADAC-Mitglied. Du hast es gerade alles für lau gemacht. Und dieser Mann in dem weißen Van ist...
Das kannst auch nur du, der wird schon noch irgendeine Rechnung kommen.
Mm-mm. Er hat ja gar keine Kontaktdaten von uns. Es ist niemand ADAC-Mitglied.
Der hat doch mit der Versicherung telefoniert.
Ja, aber das war mit der Versicherung, er ist ja vom ADAC und die Versicherung war ja eine ganz andere Chose. Die sind ja eigentlich Konkurrenten, der ADAC und die Versicherung. Und der Mann in dem weißen Van, der ist uns anscheinend gefolgt. Der ist irgendwo rechts rausgefahren, hat gewartet, bis wir wieder eingefädelt sind. Man ist ja, man fährt ja 70 oder so auf dem rechten Streifen, ja. Und der
Kotwalski
hat, genau, Kotwalski hat erzählt, dass er wahrscheinlich die ganze Zeit auf und ab fährt und darauf wartet, dass Leute abgeschleppt werden oder irgendwie halt die Autos kaputt gehen. Ja.
Und die zweite Frage wäre, auf jeden Fall eine sehr interessante unterhaltsame Geschichte, aber ich habe noch nicht verstanden, wie sie in unsere Kategorie passt.
Hä?
Das Auto ist kaputt gegangen. Wir sind lauter junge Leute, haben absolut keinen Plan, was wir machen sollen und dann kam ein erwachsener Mann und hat uns gerettet.
Ja, aber erstmal nur erwachsene Leute. Nur erwachsene Leute fahren in einem Van mit einem Auto nach fucking Niedersachsen, um dort eine kleine Party zu zelebrieren. Ich kam mir schon sehr erwachsen vor, dass wir dieses Auto hatten und dass ich um 12 so war, hey, ich sollte aufhören zu trinken, damit ich morgen Auto fahren kann. Das war Punkt 2. Punkt 3, überhaupt mit dem Auto liegen zu bleiben. Ich meine, also ich bin schon öfter mit dem Auto liegen geblieben. Nicht ich persönlich.
Ich bin ja nie liegen geblieben.
Ja, das ist auch kein Spaß, ey.
Na, Unfall gebaut, aber
ja, Unfall habe ich noch nicht gebaut.
Vielleicht Auto kaputt ist dann auch liegen geblieben.
Quasi, so, ich bin Auto gefahren über die Autobahn längere Zeit und dann, ich glaube nämlich...
Du fährst nicht so oft Auto, ne, deswegen...
Ja, genau. Und schon gar nicht so über Land und Autobahn, wenn dann in der Stadt. Und tatsächlich auch dieses so ruhig bleiben und dieses Realisieren so, ey, es bringt jetzt gar nichts, wenn ich hier irgendwie genervt bin, wenn ich sage, ich muss aber nach Hause wegen der Uni. Das hilft ja niemandem was. Die anderen müssen auch nach Hause.
Ja, okay, ja, ich sehe schon. Aber, ja.
Und in die Situation kommt man ja auch nur, wenn man erwachsen ist, weil man nur erwachsen mit dem ADAC hinterher hat.
Naja, Autofahren kannst du ab 18 alleine. Aber wir sind, die ist ja auch, du bist jetzt
18. Jetzt bist du 18.
Aber, irgendwas wollte ich dazu sagen. Ach so, ich bin überrascht, dass du mir das noch gar nicht erzählt hattest. Suchst du noch gar nicht, die Story?
Ja.
Ist extra aufgehoben im Podcast.
Mir ist nach mehreren Aufnahmen, war ich so, boah, das hätte ich jetzt, ich hätte es erzählen können.
Moment, verpasst.
Ja.
Ich habe, es hat sich zugetragen, dass ich am Anfang des Jahres ein paar Tage in einem großen Familienhaus gelebt habe, allein. erstmal die Tatsache, dass ich da in diesem riesigen Haus allein war. Es hat sich angefühlt, wie sagt man, dieses Lord oder so, halt so Land, ganz viel Landbesitzerin.
Gutsbesitzerin,
so ein altmodisches Wort dafür, ja, das wäre ich, Gutsherrin.
Das Haus, wo wir hingefahren sind zur Party, war tatsächlich ein Gutshof.
Oh. Und genau, erstmal war ich da, ich bin da hin, weil ich wollte mal meine Ruhe haben. Und dann war ich da, glaube ich, 3 Tage oder so. Und dann habe ich mich irgendwann mit einer Freundin getroffen und es war richtig weird, weil ich war halt 2 Tage komplett alleine, habe nicht geredet. Und dann fiel es mir so schwer, irgendwie zu sprechen. Naja, und auf jeden Fall musste ich dann aber in der einen Nacht arbeiten und musste das Haus also verlassen. Und ich hatte ja auch ein bisschen die Verantwortung für das Haus. Und es gibt eine Alarmanlage. Und dann habe ich gedacht, gut, dann schalte ich jetzt die Alarmanlage ein. War ganz, ganz aufgeregt. habe mir erstmal übers Telefon erklären lassen, wie das funktioniert, wie ich die einschalte und vor allem auch wieder, wie ich sie ausschalte. War an sich gar nicht so kompliziert, habe ich alles verstanden und dann war ich aber, also ich habe das schon einen Tag vorher oder so mir überlegt, na, wenn ich dann da die Nachtschicht weg bin, mache ich die besser an. Und war die ganze Zeit schon halt aufgeregt und nervös, weil ich dachte, oh Gott, am Ende kriege ich es nicht hin. Weil ich wusste nicht, was passiert denn, wenn ich die nicht auskriege. Steht dann sofort die Polizei vor der Tür, geht da ein automatischer Alarm an die Polizei, geht ein ganz, ganz lauter Alarm los und alle Nachbarn kommen und denken so, wer sind Sie denn, Sie Einbrecher, was machen Sie hier? Und ich hatte so Panik irgendwie. Dann habe ich es also extra nochmal getestet am Abend, bevor ich zur Nachtschicht gefahren bin, war alles ganz gut. Also ich bin dann nachts um 11 oder 10:30 muss ich dann los zur Nachtschicht und ich habe das dann am gleichen Abend irgendwann um 7 Uhr oder so habe ich es nochmal getestet.
Aber wenn du es getestet hast, dann ist sie doch auch angegangen, oder?
Naja, ich habe sie eingeschaltet, bin rausgegangen, bin wieder reingegangen und dann geht sie ja erst an.
Und dann hast du sie aber ausbekommen?
Dann habe ich sie ausbekommen, genau.
Ah ja, okay.
War alles ganz, ganz easy und dann bin ich auf die Arbeit gefahren und war trotzdem so nervös. Und dann bin ich nach Hause, also bin ich halt wieder zurückgefahren und ich war so aufgeregt, als ich die dann ausgeschaltet habe. Mir haben richtig die Beine und Arme gezittert. Obwohl sie schon aus war. Ich bin ganz souverän, also eigentlich bin ich ganz souverän, rein, direkt hin, ausgeschaltet, fertig. So, gar kein Problem. Wie eine ganz erwachsene Person mit einem riesigen Gutshof, ja, habe ich mich da gekümmert ums Haus, habe aufgepasst, ist nichts passiert, alles richtig gemacht, habe auch immer schön hinter mir geputzt, hinter mir aufgeräumt, habe die Alarmanlage eingeschaltet, die Alarmanlage entschärft, alles super gemacht, aber ich war so aufgeregt, ich weiß überhaupt nicht,
warum. Ich finde, das ist auch richtig, so
richtig gezittert. Und zwar noch locker 10 Minuten.
Die Sprachnachricht ist auch sehr, ich finde, man hat auch in der Sprachnachricht gehört, dass du zu nervös bist. Die klang leicht zitternd.
Ja.
Aber ich finde es so, also, was ist Haussitten für ein Konzept? So, dann fahr nicht weg, wenn du dich nicht traust, dein Haus alleine
zu lassen. Naja, es war ja nicht so, dass ich das Haus sitten sollte, sondern ich habe gehört, oh, alle sind weg. Ich will eigentlich ganz gerne mal allein sein. ja. Haussitten, das ist auch ein komisches Wort. Als müsste man das dann so streicheln.
Ja, genau, aber es ist doch ein Begriff, oder?
Ja, ist es auch. Ja, ich kann es, glaube ich, schon verstehen. Oder sagen wir mal so, ich habe immer so den naiven Gedanken, bei mir gibt es eh nichts so, was, glaube ich, dumm ist, weil so Leute nehmen halt, glaube ich, vor allem auch so Kleinkram, Handys und sowas mit. Aber ich glaube, je größer und fetter und irgendwie je mehr Wertsachen du da drin hast und so, dann, ja, kann ich schon verstehen, dass man sich irgendwo unwohl fühlt, weil natürlich, wenn das... Urlaub ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich so die perfekte Gelegenheit. Das ist auch immer so, eigentlich nachts die Alarmanlage einzuschalten. Wieso haben Leute immer so viel Angst, dass nachts kommen keine Einbrecher? Oder zumindest, also kann schon passieren, aber die kommen in der Regel irgendwann vormittags, wenn halt die Leute nicht da sind. Weil nachts sind die Leute ja zu Hause. In der Regel kommen die, wenn niemand zu Hause ist. Und da ist natürlich Urlaub schon... Perfect moment.
Das finde ich so surreal, weil ich habe, früher bin ich immer mit, ist man ja immer mit einem Bus oder so zur Schule gefahren und dann auch immer um die gleiche Zeit und da waren dann immer so 3-4 Leute in meinem Alter von einer anderen Schule so und wir haben nie miteinander geredet, aber wir waren halt morgens alle immer im selben Bus. Und eines Morgens war aber einer nicht da und haben die anderen darüber geredet, dass bei dem nachts eingebrochen wurde. Und ich weiß nicht, aber
Also kommen sie doch nachts.
Ja, aber es war mir so fremd, weil ich war so, ich dachte, Einbrecher gibt es bei Monopoly. So.
Ja, ich, bei meinen Großeltern wurde, glaube ich, mal eingebrochen, auch tatsächlich, als die zu Hause waren. Habe ich nicht gemerkt. Das ist nämlich auch was ich mich frage. Was macht man, wenn du jetzt nachts im Bett liegst und es kommt ein Einbrecher in dein Zimmerchen und ich werde wach? Ich glaube fast das Beste, was du machen kannst, ist sich schlafen stellen, weil ich hätte so Angst. Also entweder, ich glaube, wenn man wach wird, eventuell schlägt es die dann in die Flucht und sie kriegen Panik und rennen schnell weg. Das ist ja auch im Endeffekt das Konzept von Alarmanlagen. Man kommt rein, es piepst irgendwas und dann gehen die halt gleich wieder, weil sie Angst haben, gleich geht hier der riesen Alarm los. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, am Ende, wenn ich dann wach bin, so, was machen sie hier? Und der gerät in eine Paniksituation oder die und haut mich.
Ja. Dafür hätte ich auch Angst. Aber keine Ahnung, da sind doch ganz viele Nachbarn immer drumherum, die dann irgendwas
sagen. Die schlafen dann ja alle.
Ja gut, aber wenn die tagsüber zum Beispiel kommen.
Ach so, ja. Naja, normalerweise, gerade in so, Ja, so Wohnvierteln und so, wo die Leute 9 to 5 arbeiten. Ach, keine Ahnung.
Hier ist ein ganz großer Meisenclan vor meinem Fenster gerade. Hier sind nur Meisen. Cool. 7 oder 8 oder so.
Schön.
Hab ich noch nie gesehen. Die sind neu hier, neue Nachbarn.
Naja, das war auf jeden Fall, ja, ich habe mich sehr, sehr erwachsen gefühlt, als ich diese Alarmanlage bedient habe. Ich habe noch nie eine Alarmanlage vorher bedient. Ich war auch, glaube ich, also, ich war, glaube ich, noch nie in einem Haus mit Alarmanlage. Doch, das glaube ich noch, aber nicht in meinem Umfeld.
Guck mal, aber dann haben wir ja beide eigentlich Situationen, wo man sich so denkt, oh Leute, das kennt doch jeder. Aber für uns war es der totale Erwachsenen-Moment.
Oh, ja.
Gut. Da kommen wir jetzt mal zu eigentlichen Themen.
Neujahrsvorsätze nämlich.
Richtig.
Richtig. Hast du welche? Ich habe nur 2.
Ich habe quite a few. Eigentlich habe ich, also ich habe kurz vor Neujahr mit PR Ultra Aaron mich getroffen. Und Shoutouts gehen raus, hatte GDL. Und der hat was ganz Interessantes gesagt zu Neujahrsvorsätzen. Und zwar, dass sie ja nicht bedeuten, dass... Oder für ihn bedeuten sie nicht, dass alles ab dem 1. Januar dann umgesetzt werden muss. Mhm. Sondern dass man, wenn man am 31.
Geht ja vielleicht auch gar nicht.
Richtig. Und wenn man am 31. des Jahres zurückblickt, sagen sollte, hey, okay, in dem und dem Aspekt, den ich mir vorgenommen habe, da habe ich mich verbessert. Well done. Und ich möchte zum Beispiel mehr Sport machen. Mhm. Und das habe ich mir dieses Jahr tatsächlich vorgenommen. Nicht, weil ich davor so wenig Sport gemacht hätte oder so, sondern weil ich merke, dass das einfach hier der Psyche gut tut, wenn ich mich bewege. Ich
sag ja immer wieder, meine beste Freundin, die ist es auch, der habe ich auch 10.000 Mal gesagt. Vielleicht ist das ein blödes Klischee, aber vielleicht mal ein bisschen Bewegung. Und jetzt?
Bei so. 10.001.
Jetzt macht es. Und jetzt hat sie selbst gesagt, ja, das ist sowas, das sagt einem immer jeder und man denkt so, ja, aber wenn man es aber macht, merkt man wirklich, dass ein Sport gut tut. Deswegen bin ich auch immer so, wenn ich es nicht ins McFit schaffe, so, dann bin ich immer so, oh, ich schaff's heute nicht mehr. Und dann sagen die, ja, ist doch egal, dann geht nicht. Und dann sage ich so, ja, aber ich weiß ja, dass es mir immer gut tut, wenn ich hingehe.
Ja. Und das habe ich auch schon ganz gut durchgezogen und, das Bachelorstudium dieses Jahr abschließen.
Ach, das ist nicht mein Vorsatz. mit dem Sport, das finde ich so krass. Man merkt das so sehr, dass Leute gerade noch ihre neues Vorsatz, ich möchte mehr Sport machen, haben. Ja. In meinem Fit ist es immer so voll. Und ich gehe ja gerne, also ich gucke schon halt immer, wie viel da so los ist, weil ich trainiere tatsächlich meistens sowieso mit Maske, aber trotzdem will ich nicht, dass es so proppenvoll ist. Und früher bin ich ja, so vor ein paar Monaten, konnte ich gut sehr spät abends gehen. Das kann ich aber einfach nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Und sehr früh morgens ist momentan eigentlich auch nicht drin. Eigentlich ist so 10, 11 ist so eine ganz gute Zeit, in der ich das schaffe. Da geht's auch, was die Fülle angeht. Aber ich wollte letztens dann irgendwann abends gehen und habe um 11 Uhr, bei Google kann man ja immer schauen, wie sehr stark sowas besucht ist, geguckt und es war so voll. Es war, das steht dann ja immer, so voll ist es gewöhnlich und so voll ist es jetzt. Und es war locker dreimal so voll, wie es zu der Uhrzeit gewöhnlich wäre.
Oh, krass.
Voller als zur vollesten Primetime, die ist eigentlich so um 5, 6, 7, 8. Und es war richtig doll voll. Aber der war auch noch stehen geblieben auf irgendwie 9, 10 Uhr. Aber finde ich trotzdem krass. Also um 11 war es dann gar nicht mehr so voll. Da war es eigentlich sehr leer. Aber so um 9, 10 war es scheinbar noch richtig doll voll. Weil die Leute alle noch ihre Neujahrsvorsätze haben. Ich habe nur 2 Vorsätze.
Mir ist noch eine eingefallen. Und zwar mehr Filme gucken. Wieder mehr Filme gucken. Weil das letztes Jahr komplett weggefallen ist. Ab Juni, als es dann wieder Lockerungen gab. Und ich habe es schon richtig gut umgesetzt. Ich habe bis letzte Woche, also bis jetzt Samstag, das war der 22. oder so, glaube ich, habe ich jeden Tag einen Film geguckt.
Das finde ich krass.
2-mal, ja.
Ich habe auch dieses Jahr tatsächlich schon sehr viele Filme geguckt, aber nicht so viele, vielleicht so 10, 9. Genau, mein Vorsatz ist einmal, ich will lernen zu essen, bis ich satt bin. Und nicht darüber hinaus. Weil es ist wirklich, ich überfresse mich so oft, einfach weil, gerade wenn ich nur für mich koche, ich hasse es halt, wenn was übrig bleibt. Und in der Regel schaffe ich das ganz gut, eine Portion zu kochen, aber manchmal koche ich dann so ein bisschen mehr als eine Portion. Dann bin ich so, boah, ich will es jetzt nicht da liegen lassen, ich will es aber auch nicht morgen nochmal essen. Und dann esse ich einfach alles und es schmeckt halt auch immer so lecker.
Wieso willst du es nicht morgen dann nochmal essen?
Ja, weil dann will ich was anderes essen.
Ja, dann ist es übermorgen.
Nee, ich will nicht zweimal das gleiche essen oder drei, einfach jeden Tag was anderes. Und dann, das hat bisher so semi geklappt, aber es geht schon. Es ist, ich habe das Gefühl, es ist schon ein ganz bisschen besser geworden. Und ich habe mich vorgenommen, nicht mehr so viel selbstzerstörerische Reden zu halten. Das hat bis jetzt tatsächlich eigentlich auch ganz gut geklappt. Mehr habe ich mir nicht vorgenommen. Ich finde, neues Vorsitz ist irgendwie doof. Also das ist ja doof, aber irgendwie... Ach, keine Ahnung.
Ja, ich meine, man könnte sich natürlich auch vornehmen, man kann es sich ja an jeder an jedem anderen Zeitpunkt im Jahr auch vornehmen. So, okay, jetzt mache ich was anderes. Aber ich weiß nicht, das habe ich ja, glaube ich, auch in der Holy Plausch-Folge gesagt, dass ich aber finde, dass so das Ende des... zum Ende des Jahres... Das hat irgendwie immer so was Melancholisches und dann ist es aber so zu Ende und dann fängt was Neues an.
Mein neues Jahr hat eigentlich auch gut angefangen, weil es sind schon ganz viele gute Sachen passiert. Ich hatte erstmal ganz viele Probleme technischer Art. Mein Office zum Beispiel, das ging einfach nicht mehr, obwohl ich die Lizenz erneuert habe. Es war ganz nervig und ich dachte mir so, Alter, so, das ging jetzt mein ganzes Studium über und jetzt pünktlich, wo ich dieses Jahr eigentlich auch Bachelorarbeit plane zu schreiben. Das ist gut, wie ich das immer noch so ausdrücke, wie ich das plane zu schreiben. Wie ich sie schreibe. Vielleicht muss ich einfach so Pep-Talk-mäßig das einfach immer so sagen, dann passiert es auch. Positive Affirmation. Da dachte ich mir so, jetzt funktioniert dieses scheiß Programm nicht mehr. Soll ich jetzt pünktlich zur Bachelorarbeit nochmal umsteigen auf Open Office oder was? Ich gar keinen Bock drauf.
Brutal.
Dann hatte ich noch sowas mit meinem Handy. Da hat sich einfach dieses Google von weiß auf schwarz umgestellt. Und es hat mich total irritiert. Und es ließ sich einfach nicht mehr umschalten. Es ging einfach nicht. Und meine Kopfhörer waren plötzlich einfach kaputt. Nicht die Noise-Canceling-Dinger, aber so andere, die ich im Fitnessstudio immer benutze. Und dann, die Kopfhörer, habe ich am selben Tag abends nochmal ausprobiert. Ging auf einmal einfach wieder. Mein Handy war 3-4 Tage schwarz bei Google. Jetzt ist es wieder hell eingestellt. Einfach so. Ich habe nichts gemacht. Office hat Fabi probiert. Ich habe probiert. Alles Mögliche. Ich habe dem Support geschrieben. Nichts hat geholfen. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt gehe ich ins Hochschulrechenzentrum von der Uni. Laptop eingepackt. Hingegangen. Mein Problem geschildert, Laptop rausgeholt, ging wieder. Der Wille, dass ich ins Hochschulrechenzentrum gehen wollte, der hat's gelöst. Ja, hat sich einfach alles gelöst.
Das sind noch geile Nachrichten.
Ja, das hat mich so gefreut.
Das ist schön.
So toll.
Und wie stehst du allgemein so zum kommenden Jahr?
Schwierig. Ja. Nee, ich weiß nicht so genau. Noch relativ neutral, weil ich glaube, das alles wird erst so, ich glaube, es geht dann so ab. März, April, jetzt glaube ich, ist so richtig los. Hm. Aber, oh Gott, März ist ja schon bald.
Musst du keine Hausarbeiten schreiben in den Semesterferien?
Doch.
Okay.
Aber das ist ja quasi, das bin ich ja schon gewohnt. Ja, dann nur Hausarbeiten. und auch alles, was ich so vorhabe. Ich habe schon ein paar Urlaube geplant. Lotti und ich fahren mich, ich besuche die Lotti auch mal in Berlin dieses Jahr. Bah! Ja. Dann, Fabi macht Erasmus. Eigentlich ein großer Downer. Bedeutet aber auch, dass ich Urlaub in Irland machen kann. Und das kommt halt erst Ende des Jahres. Also alles, was irgendwie aufregend wird, kommt erst so ab der Mitte des Jahres, glaube ich. Mhm. Wir wollen auch Urlaub am Meer machen. Das ist dann auch so Mitte des Jahres. Da sind wir jetzt aber auch schon ein bisschen am Plan. Habe ich jetzt schon wieder Angst, dass das irgendwie nicht hinhaut wegen Arbeit hier. Sobald man mit mehr als nur einer Person wegfahren will, einfach kompliziert. Deswegen buchen wir es einfach schon. Wenn es gebucht ist, muss man es auch machen. Und dann, ist natürlich, das große Thema Bachelorarbeit, aber ich habe noch nicht so ganz den, Lotti hat schon einen guten Plan, ich habe noch kein Thema. Ich habe Ideen, oder ich weiß, in welche Richtung es geht wird, ich habe es aber noch absolut gar nicht konkretisiert. Habe noch ein bisschen Angst davor, dass das mir alles nochmal um die Ohren fliegt, weiß auch noch gar nicht, wie das alles so funktioniert, ob ich im Kolloquium dann das Thema erarbeite, ob ich das vorher schon wissen muss, wann melde ich die an, mit wem spreche ich da? Habe ich dann, ich meine, bei Hausarbeiten haben wir nie Fristen. Habe ich dann bei der Bachelorarbeit auf einmal eine Frist? Verteidigung ist mir letztens eingefallen, sowas muss man ja auch machen. Das schiebe ich also einfach alles noch so ein bisschen vor mir her. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass ich das vor mir her schiebe, weil sobald ich meine Hausarbeiten geschrieben habe, muss ich es dann eh machen und dann kann ich mich auch damit beschäftigen. Und was danach kommt, ja, ich habe mehrere Optionen, mir so langsam bin ich am Überlegen, aber... Ich bin mit keinem davon noch schon noch so richtig, aber es ist auch so, ich finde es ganz schlimm, ganz schwierig. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich momentan doch dazu tendiere, vielleicht doch noch irgendeinen Master zu machen, obwohl ich eigentlich nicht so Lust habe. Hauptsächlich einfach nur, weil ich mir denke, ich glaube, man müsste sich für Volontariate so langsam bewerben. Oder zumindest, wenn ich direkt nach dem Bachelor anfangen wollen würde, ich weiß sowieso nicht, wie da die Turnusse sind, ich glaube, das ist da irgendwie immer unterschiedlich, dann müsste ich mich auf jeden Fall jetzt schon bewerben. Und ich denke, ich kann das im Kopf nicht. Ich kann nicht noch Hausarbeiten zu schreiben haben, plus die Bachelorarbeiten vor mir liegen haben und mich gleichzeitig, bevor ich das eine überhaupt beendet habe, schon auf etwas Neues bewerben, was komplett Neues ist, wofür, weißt du, für einen Masterstudiengang bewerben ist die eine Sache. Das kann man, glaube ich, so nebenher irgendwie machen. Aber mir gefühlt eine komplett neue Zukunft aufbauen. Weißt du, was ich meine? Das überfordert mich richtig.
Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich glaube, mit der Bachelorarbeit, es klingt so easy peasy, aber es ist ja im Endeffekt nur eine größere Hausarbeit. Und ich meine, das machen wir ja schon 3 Jahre, die ganze Zeit Hausarbeiten schreiben. Ja, Hausarbeiten rauf, Hausarbeiten runter, Semesterferien, what's that? Oh, Hausarbeiten. Hausarbeiten, immer Hausarbeiten. Hast du schon ein Thema? Nein, ich muss mir noch ein Thema selber erarbeiten.
Ja, das habe ich, glaube ich, eigentlich auch. Ich glaube, es wird schon ein bisschen schwieriger, das Thema zu erarbeiten, weil ich ja diesmal kein Seminar so richtig als Vorlage habe. Und ich habe ein bisschen Angst, dass dadurch, dass, weil eigentlich denke ich mir auch, es ist so, wir sind es so gewohnt, dass es einfach, und meine Hausarbeiten sind eigentlich eh immer zu lang. Das heißt, bei der Hausarbeit jetzt werde ich halt einfach mal eine Hausarbeit schreiben können, in der ich nicht irgendwas rauskürzen muss oder irgendwas weglassen muss.
Ja.
Aber es ist also dieser, es ist, finde ich, dieser Druckgedanke. Wie beim Geschichtsabi. Ich hatte immer super Noten in Geschichte und ausgerechnet beim Abi habe ich versagt. Und das ist dann ja die Hauptnote, von der die Bachelornote abgeht.
Ja, aber...
Obwohl meine Hausarbeiten ja eigentlich immer sehr gut bis... meistens sehr gut bis oder gut sind, habe ich ganz Angst, dass ich bei der dann verkacke.
Bestimmt nicht.
Was hast du denn schon so vor?
Ich glaube, das darf man sich einfach nicht so... Ich glaube, man darf es nicht zu so einem großen Ding machen. Dann wird das vielleicht auch... Ne? Ich glaube auch. Affirmation, was hast du vorhin gesagt? Affirmational Thinking?
Ja, irgendwie so.
Affirmative
sowas.
Gedanken.
Ja.
Ja, ich habe auch Terror vom kommenden Jahr, weil bis April wird so richtig pam, 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 kommt alles so Schlag auf Schlag. Ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich ja dann, also ich schreibe jetzt meine Hausarbeit in Geschichte, meine letzte, und das ist eine relativ große. Und dann ist das ja, also dann mein Geschichtsstudium ist dann beendet. Und schreibe ja ab April auch die Bachelorarbeit. Und ja, ich glaube im April, oder nachdem ich diese Arbeit abgegeben habe in Geschichte, ist Ende März, habe ich dann so 10 Tage Ruhe. Und dann will ich aber loslegen.
Ja, ich habe halt noch 2 Hausarbeiten und 3 Selbststudien zu schreiben. Deswegen sehe ich das eh noch nicht so ganz, dass ich ab April Bachelorarbeit schreibe.
Fucking hell, Lilith.
Ups.
Ja, nee, und dann ist es ja auch irgendwie ein bisschen traurig, weil, also ich werde ja wegziehen aus Frankfurt und das ist auch irgendwie ein bisschen gruseliger Gedanke, weil dann ist es wieder von vorne anfangen, wieder neue Freunde suchen, wieder in der Stadt ankommen. Ich meine, ich will das ja auch machen, aber ist schon auch irgendwie ein bisschen schade. Was heißt schade, aber es ist ein scary Gedanke. Weil wer weiß, vielleicht muss ich es ja danach schon wieder machen. Ich weiß nicht, aber ich finde, was an der Bachelorarbeit auch so ein bisschen weird ist, wie gesagt, also so bis April ballt sich bei mir gerade alles voll und danach ist ja auch diese Bachelorarbeit, die wird ja auch very omnipräsent sein und viel Zeit einnehmen und so. Und dann hat man sie abgegeben und dann passiert erstmal ewig lang gar nichts. Und dann hat man so richtig so brache Zeit vor sich. Und so bestimmt wird die irgendwie zu füllen sein. Eigentlich wollte ich ja dieses Jahr auch so eine Interrail-Reise durch Osteuropa machen. Die sehe ich nicht passieren, auch wegen Corona. Aber so, ja, zum Beispiel, ich weiß auch noch gar nicht so, was im Sommer passiert, ob irgendwas im Sommer passiert. So, weil, ne? Wie gesagt, also ich werde mich eben wegbewerben. Keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Bremen, sowas. Und, da muss man ja auch mal gucken, wo man dann angenommen wird, wann man dann wegzieht, wie man das dann mit dem WG-Zimmer macht und so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob dieses Jahr so spaßig wird oder nicht einfach wieder...
Ich glaube, es wird überhaupt nicht spaßig. Richtig? Ich glaube, es wird einfach nur aufwühlend und dann, wie gesagt, ich habe noch 5 Arbeiten zu schreiben. Es wird so nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle.
Ja, weil du hast ja auch schon ganz viel, also deine Urlaube, das klingt doch schon alles ziemlich geil.
Ja, aber guck mal, das sind halt nur die ganzen Spaß-Sachen. Es ist genau so, wie ich mir das wie ich es befürchtet habe. Die ganzen Spaß und habe ich halt schon geplant und alles andere ist so,
Das ist ja die Hauptsache, wenn wir eines in Corona gelernt haben.
Also ja, 2022 wird irgendwie anstrengend und aufregend und traurig, aber bestimmt auch schön. Okay, Leute, jetzt reicht's aber. Jetzt mach mal eine Empfehlung. Ich bin ja schon so down.
Don't be down. Ich habe einen schönen Film für dich. Und zwar heißt der Film The Lost Daughter oder auch Frau im Dunkeln. Die Geschichte von The Lost Daughter basiert auf dem Roman von Elena Ferrante. Und Regie führt die Schauspielerin Maggie, some people say Gyllenhaal, aber das habe ich gerade aufgeklärt, dass es Gyllenhaal heißt, die man aus Donnie Darko kennt oder The Dark Knight. Und das ist auch ihr Debütfilm und sie ist die Schwester von Jake Gyllenhaal, der ja den Schal von Taylor Swift immer noch hat. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist also vielleicht Maggie Gyllenhaal, vielleicht ist das die Schwester, von der sie singt, die immer noch den Schal hat. You left, I left my scarf at your sister's house. Naja, gut, Meta. Auf jeden Fall geht es um Lida. Lida wird gespielt von Olivia Colman. Sie ist eine amerikanische Professorin für italienische Literatur. Zweifache Mutter, ist geschieden und die absolute Anti-Heldin in diesem Film. Aber dazu komme ich später nochmal. Und Lida macht Urlaub, Sommerurlaub auf einer griechischen Insel und es ist eigentlich alles total schön und idyllisch. Es könnte unkompliziert sein, das Wasser ist klar, der Himmel ist blau, das Essen ist lecker. Und die Idylle wird aber ziemlich schnell von einer griechisch-amerikanischen Großfamilie aus Queens in New York gestört, die halt mit diversen Kindern anreist und einfach sehr laut sind. Und Lida fällt besonders eine junge Frau auf, Nina. Nina wird gespielt von Dakota Johnson und die Nina spielt mit ihrer kleinen Tochter am Strand, aber hat irgendwie offensichtlich Probleme mit diesem Mutterdasein. Und letzteres ruft bei Lida eigene schmerzhafte Erinnerungen aus dem Mutterdasein hervor. Und das Ganze ist irgendwie so ein komplexes Gemisch aus Liebe, Scham und so diesem Gefühl bei Lida, dem gesellschaftlich anerkannten Mutterbild in Anführungszeichen, nicht zu entsprechen. Und das wird unter anderem durch die Kamera sehr symbolisiert, weil wir sind die ganze Zeit sehr nah bei Lida. Wir sehen irgendwie jegliche Regungen in ihrem Gesicht, die Mimik spricht Bände. Und das hat mir irgendwie sehr gut an dem Film gefallen, genauso wie die Ästhetik und halt diese ständigen Unterbrechungen von Lidas Urlaubsfrieden. Also jedes Mal, wenn man irgendwie denkt so, ah, jetzt kann sie sich ausruhen oder zur Ruhe kommen, dann passiert halt irgendwas, sie wird von Kindern oder von jungen Leuten gestört oder von irgendwelchen Insekten oder Pflanzen und wie heißen die Tanzzapfen, die ihr auf den Kopf fallen, während sie vom Strand zurückläuft. Und dieses Störgefühl durch halt Kinder und junge Leute, das zeigt auch, wie sie dann darauf reagiert, dass sie nicht sonderlich kinderlieb ist oder dass sie Kinder halt jetzt auch nicht so geil findet. Und es gibt rückblickende Szenen, in denen sie dann aber gleichzeitig als junge Mutter die Zeit mit ihren Töchtern halt in vollen Zügen genießt. Aber sie kämpft eindeutig mit der Tatsache, und hier, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, das wird relativ am Anfang des Films deutlich, sie hat ihre beiden Töchter für 3 Jahre verlassen und ist halt einfach weggegangen, hat die Kinder bei dem Vater gelassen. Und als die junge Nina sie einmal fragt, wie sie das ausgehalten hat oder wie sie es fand, sagt Lida unter Tränen, dass sie es amazing fand. Und ich finde, dass das, auf der einen Seite dachte ich so, boah, krass, wie kannst du das sagen? Aber gleichzeitig ist es ja auch so ein Ding, was man, glaube ich, oft vergisst, dass Kinder super anstrengend sind und dass Mutterdasein jetzt nicht unbedingt immer geil ist und das Allerschönste von der Welt ist. Hashtag CDU. Naja, auf jeden Fall ist dieser Film The Lost Daughter, der beschönigt das Konzept von Mutterschaft überhaupt nicht und es zeigt, dass es nicht für alle Frauen größte Errungenschaft ist und ihre, also die Karriere von Lida und Zeit für sich selbst haben und ihr eigenes Glück und ihre eigene Verwirklichung sind ihr halt einfach wichtiger, um es bluntly zu sagen, als ihre Töchter. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Lida eine schlechte Mutter ist, aber wie sie es da einmal selber sagt, sie ist ein sehr egoistischer Mensch und sagt halt, dass sie selbst Emma sagt sich selber, dass sie ein sehr egoistischer Mensch ist und hält sich selbst für eine schreckliche Mutter, was aber gar nicht unbedingt stimmt, sondern manchmal komplett das Gegenteil der Fall ist. Und was, glaube ich, die Moral aus diesem Film ist oder was ich daraus mitgenommen habe, war so dieser Gedanke oder so ein Umdenken zu diesen Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern und wie tief die halt auch gehen kann. Und dass Kinder wahrscheinlich auch manchmal ganz schöne Tyrannen für ihre Mütter sein können, aber für ihre Väter ja auch. Naja, ich habe dem Film auf Letterboxd, wo wir unsere Filme immer eintragen, 4 von 5 Sternen gegeben. Und er hat mir einfach sehr gut gefallen. Würde ich empfehlen.
Gut, danke.
Du musst jetzt was essen.
Ja. Okay, Leute, ist das sehr schön. Danke für diese Empfehlung. Ich werde mir bei Zeiten vielleicht auch mal anschauen. Okay, Leute, wir sehen uns, wir hören uns.
Wir sehen uns morgen, Lilith.
Stimmt. Und ich wünsche einen schönen Tag.
Tito!